Reisen.
Mit Heike Sikoni. Ja, und in Domradio Reisen hören Sie heute mit Blick auf den Advent die neue Reihe Unterwegs auf Bibelwegen. Wir besuchen Wüsten und Berge, Landschaften und Städte, in denen die Worte der Evangelisten auf fruchtbaren Boden fielen. Aber vorher, da sind wir erstmal unterwegs auf den Spuren der Wikinger. Sie galten als seefahrendes Heidenvolk, das fest in seiner eigenen Götterwelt verankert ist. Bis heute spekuliert die Wissenschaft, was die plötzlichen Raubzüge der Wikinger im 8. Jahrhundert ausgelöst haben könnte. Heute sind die Nachfahren der Dänen, die Dänen, wesentlich entspannter. Sie liegen regelmäßig auf Platz 1 in der Rangreihe der glücklichsten Völker. Und da habe ich gleich den Dänemark-Spezialisten Udo Hafke zu Gast, der versucht, uns nicht nur zu erklären, woran das liegt, sondern auch, wie ich als Reisender vielleicht so ein bisschen von diesem Glück abbekomme. Was für ein Glück, dass Sie mitreisen. So, in Domradio Reisen sind wir heute ja zuerst in Dänemark, in dem Land, in dem die glücklichsten Menschen der Welt leben sollen. Jedenfalls, wenn man dem World Happiness Report glaubt, der wird seit dem Jahr 2012 veröffentlicht. Und bis auf das letzte Jahr, da war Dänemark immer auf Platz 1. Nur im letzten Jahr, da wurden die Dänen mal einmal von der Schweiz verdrängt. In diesem Jahr sind sie aber wieder ganz oben auf dem World Happiness Report. Woran liegt's? Und vor allem, kriege ich als Reisender was davon ab, wenn ich dahin fahre? Darüber spreche ich jetzt mit Udo Hafke. Er hat gerade einen Reiseführer über Dänemark veröffentlicht, der heißt Dänemark – Zeit für das Beste. Ja, fragen wir mal vorne an, woran liegt's denn, dass die Dänen so glücklich sind?
Ja, das ist eine vielschichtige Geschichte. Es ist, also zum einen ist es so, dass die Dänen ein ganz besonderes Lebensgefühl haben und dass sie es schaffen, eine große Tradition mit zeitgemäßen Dingen und auch mit der Zukunft zu verbinden. Und die Dänen sind sehr locker, die sind sehr entspannt, die sind sehr gastfreundlich, die sind liberal das lassen sie auch die Besucher und die Gäste merken. Es geht alles sehr, sehr laid back ab, so wie die Gruppe damals den Sunshine Reggae gesungen hat. Das waren ja auch Dänen und das stimmt ziemlich genau auf das, was man in Dänemark als Lebensgefühl auch erleben kann, auch als Tourist. Mhm. Und es hat für meine Begriffe sehr viel damit zu tun, dass Dänemark man ist nie weiter als 50 Kilometer weg vom Meer. Und das Meer hat, glaube ich, einen ganz großen Einfluss auf dieses dänische Lebensgefühl, weil es ist immer was in Bewegung, es ist immer ein Fluss da, es ist auch immer Wind da, der auch vielleicht negative Gedanken durchaus dann auch wegblasen kann. Und ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, warum das in Dänemark so prima funktioniert. Und die Dänen, die sind sehr gesellige Menschen, die machen sehr viel mit ihrer Familie zusammen, sind aber auch sehr individualistisch veranlagt. Also es ist eine wunderbare Melange eigentlich aus ganz verschiedenen Komponenten, die das dänische Lebensgefühl ausmachen.
Wir haben jetzt gerade schon das Meer angesprochen. Wie sieht's aus mit der Landschaft? Ist das auch eine, die vielleicht so ein bisschen glücklich machen kann? Wie sieht Dänemark aus?
Ja, also Dänemark hat keine hohen Erhebungen. Der höchste Berg ist gerade mal 170 Meter hoch, worauf die Dänen eigentlich ganz stolz sind. Es ist eine sanft gewellte Landschaft. Es ist natürlich sehr viel Kulturlandschaft, sehr viel Landwirtschaft. Es gibt Wälder und was ganz besonders toll ist, ist natürlich die Küste, das sind die Strände. Dänemark hat über 7000 Kilometer Küste und speziell an der Westküste hat man wunderbare, weite, breite Sandstrände, wo man nie das Gefühl hat, hier ist es voll, sondern man hat immer die Weite für sich und immer sein eigenes Plätzchen, ganz ohne Kurtaxi und ganz ohne Strandkörbe und all diese Geschichten, die man sonst so aus anderen Gegenden halt kennt.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Dänen haben das Lied Sunshine Reggae gesungen, obwohl die Dänen sind ja jetzt eigentlich nicht bekannt für strahlendes Wetter. Lassen die sich davon von der Wetter einfach nicht die Stimmung verhageln? Ist das Einstellungssache?
Ja, auf alle Fälle. Die wissen, dass das Wetter sich ständig ändert. Wie gesagt, sie sind immer nah am Meer und Meer bedeutet Wind und Wind bedeutet, dass das Wetter sich auch ständig ändert. So hat man nie über einen längeren Zeitraum so eine graue Suppe, wie wir das hier die letzten Tage hatten beispielsweise, das kommt in Dänemark so gut wie nicht vor. Und wenn es da mal ein bisschen schlechter ist, das Wetter, dann sind die Dänen auch sehr häuslich. Und die haben ja den Begriff geprägt, die sogenannte Hygge. Und hügelig bedeutet, das ist so eine eigentlich ein unübersetzbarer Begriff für uns. Das ist so ganz, ganz besonders gemütliche Gemütlichkeit, die damit ausgedrückt wird. Und das ist auch das, was die Dänen leben. Und wenn man irgendwo hinkommt, als erstes gibt es erstmal einen Kaffee und dann setzt man sich hin und kommt erstmal runter. Und so lassen sich ganz normale Gespräche führen, aber eben auch Business-Gespräche, was, wenn man mit Dänen geschäftlich zu tun hat, manchmal sogar ein bisschen schwierig wird, weil das ist dann so relaxed, dass man dann schon als Deutscher ungeduldig wird.
Aber heißt das, wenn ich als Reisender dahin fahre, dann muss ich schon vorher eine gewisse Dänemark-Einstellung mitkriegen oder kriege ich die ganz schnell, wenn ich dahin fahre?
Die kriege ich ganz schnell, wenn ich dahin fahre, weil es geht alles ein Ticken langsamer, aber eben entspannt und man ist sofort in dieser Umgebung drin. Wenn man nicht gerade vielleicht in Kopenhagen ist, weil Kopenhagen ist so ein bisschen eine Ausnahme von der Regel, weil es ist halt mit 1,5 Millionen Menschen, die da leben oder noch mehr. Das ist gut ein Drittel fast von den Dänen, die im Rest des Landes leben. Und so ist da ein bisschen mehr Stress und ein bisschen mehr pulsierend.
Das sagt Udo Hafke, Dänemark-Spezialist. Und wir tauchen gleich mal ein in so eine dänische Stadt und nicht in irgendeine, sondern in die älteste dänische Stadt. Wir gehen nach Ribe. Über die glücklichen Dänen haben wir eben in Domradio Reisen ja schon gesprochen und wie die Reisenden ein bisschen was von diesem Glück abbekommen können, wenn sie unterwegs sind an schönen Sandstränden, in gemütlichen Ferienhäusern, da kommen wir noch zu, oder auch beim Schlendern durch die alten Städte. Wir nehmen sie jetzt mit in die älteste Stadt Dänemarks, das ist nicht Kopenhagen, nein, das ist Ribe. Schon 1300 Jahre alt ist die Stadt an der Westküste Dänemarks, nicht weit von der deutschen Grenze. Im Mittelalter war Ribe die größte und reichste Stadt in Dänemark. Regine Heim nimmt uns jetzt mit in die Stadt.
Abends zieht der Nachtwächter durch die Straßen, in historischer Uniform, bewaffnet mit einem Morgenstern und zeigt Besuchern seine Stadt. In den engen Gassen scheint die Zeit stehen geblieben, um 1600. Vorher war Ribe die größte und reichste Stadt Dänemarks. Der Handel brachte Geld, Ribe war Bischofssitz und eine Königsstadt, erzählt Richard.
Weil wir hatten keine Hauptstadt in Dänemark, wir hatten aber eine Reihe von Königsstädten, wo der König ein Schloss hatte und dort wohnte 3, 4, 5 Wochen. Und dann ist er in einem anderen Königsstadt umgezogen, nachdem er die Steuern gegessen hatte, weil das war ja alle in Naturalien bezahlt worden.
Doch dann wurde Kopenhagen zur Hauptstadt. Die Pest wütete und eine große Sturmflut verwüstete das Land ringsum. Ribe verarmte, hatte kein Geld für Neubauten. Noch vor 1900 bildete sich eine Art Tourismusverein.
Mit dem Ziel, Ribe gegen Zerstörung zu bewahren, weil man hat gesehen schon damals, dass so viele Städte zerstört waren. Man hat es Fortschritt ernannt, aber das wollten diese Bürger mit dem Touristenverein nicht. Es ist also ein Bewahrungsverein. Die Ripenser sind stolz auf ihre Häuser, auf ihre Stadt und sie bewahren es wirklich.
Und mitten zwischen den Fachwerkhäusern steht der riesige Dom. Romanisch angefangen, gotisch vollendet. Es sollte der größte und schönste von ganz Dänemark werden. Innen erkennt man deutlich die Einflüsse von weit her.
Und wenn man hier in das Hauptschiff schaut, ist es Spanien. In den Seitenschiffen ist es ganz deutlich Italien.
Im Dom sehen wir auch eine Sturmflutmarke in 1,70 Meter Höhe von 1634. Ribe liegt 6 Kilometer weg von der Küste und davor das weite Wattenmeer. Schwer vorstellbar, dass hier Wasser war. Ribes Geschichte beginnt um 700. Unter der jetzigen Nikolaistraße wurde ein Zaunpfosten ausgegraben. Dort war die Wikingersiedlung und der Pfosten wurde eben zwischen 704 und 710 gesetzt. Das reicht als Geburtsurkunde. Im Wikingerzentrum am Stadtrand lässt Bjarne diese Zeit lebendig werden.
Wenn Leute über Wikinger sprechen, dann sprechen sie immer über die Krieger. Ne? Sie war so gefährlich mit Horn und Helmen und so. Aber das passt überhaupt nicht. 95% von den Wikinger waren eigentlich Handwerker, Handelsleute und Bauern. Aber dieses mit Waffen und Kämpfen und so, das steht doch so stark. So dafür haben wir auch diese Anlage gemacht.
Und vor allem Kinder haben ihren Spaß an den Kämpfen. Wir sehen kleine, zottelige Kühe, Islandpferde mit kurzen Beinen. Hühner und Schafe sind auch kleiner als heutige. Auf einem Hügel stehen geräumige Blockhäuser.
Die sind süd von dem Bahnhof gefunden. Und diese 8 Häuser sind zusammen in hier, den Stadt Riebe von 825. Natürlich gab es mehr Häuser, vielleicht gab es 150 Häuser in Wikingerstadt Riebe.
So ein Holzbohlenweg wie unter der Nikolaistraße gefunden, wurde nachgebaut. Zu beiden Seiten stellen Hobby-Wikinger ihre Zelte auf und schlüpfen für ein paar Tage oder Wochen in ein grobes Sackkleid und eine andere Zeit. So wie Uwe, jetzt Graubart, der Nordmann.
Es ist das Ursprüngliche. Wenn ich zu Hause sitze, brauche ich einen Fernseher, uns Radio, uns Telefon. Und wenn ich hier bin, 6 Wochen lang brauche ich nichts. Das ist einfach Arbeiten mit den Händen. Wenn es duster wird, geht man zur Bette. Wenn es hell wird, steht man auf. So wie das Leben früher war.
Gejagt allerdings wird im Supermarkt doch gekocht überm Lagerfeuer. Und im Wikingerzelt oder Blockhaus schläft man auf Pritschen und Fellen. Tagsüber schnitzt Uwe Schmuck aus Geweih und Knochen. Dieses Wikingerzentrum lebt durch seine Bewohner. Von Riebe sind es nur 10 Kilometer bis zum Wattenmeerzentrum am Deich. Von dort fährt der hochbeinige Traktorbus durch das Watt auf die Insel Manö.
Die Insel Manö ist ungefähr 10 Kilometer rund, also wenn man mit Fahrrad fährt. So eine kleine Insel mit nur 40 Einwohnern.
Dafür tausenden Gänsen im Frühling und Herbst. Viele Austernfischer brüten hier. Etwa so groß wie eine Teichente, schwarzer Rücken, weißer Bauch, schlanke rote Beine und ein langer roter Schnabel. Für sie ist das Watt ein Schlaraffenland. Wir stehen mit Klaus nicht weit von einem großen Priel, einem tiefen Wasserlauf im Wattboden.
Das ist Flut jetzt, das Wasser kommt. Draußen auf die Kant, die Priel steht, eine Gruppe vom Austernfischer. Und das ist, weil im das Wasser haben wir viel Garnelen. Die Vögel sehen immer ganz nähe das Wasser, für die Garnelen zu fressen, wenn das Wasser kommt.
Das Wattenmeerzentrum bietet Fahrten mit dem Traktorbus und Wanderungen ins Watt. Im Sommer auch zu den Seehunden.
Ja, und diesen Beitrag habe ich jetzt hier im Studio zusammengehört mit Udo Hafke, unser Dänemark-Spezialist, der heute da ist. Und Sie haben viel gelacht und immer mal genickt. Sie waren auch selber schon häufiger in Riebe. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich kenne Riebe schon sehr lange. Und ich kann mich gut erinnern, dass in früheren Zeiten oben auf dem Kirchturm haben die Störche genistet. Das war immer total schön, wenn wir nach Riebe gekommen sind und haben als erstes geguckt, sind die Störche wieder da. Und das waren sie dann auch sehr lange, bis, weiß ich nicht, in den 80er oder 90er Jahren waren sie dann plötzlich nicht mehr da. Aber das war immer eine schöne Geschichte. Und zum Wattenmeer fällt mir halt ein, noch diese Wanderungen, da werden auch Austernsafaris halt gemacht. Man kann also rausgehen, unter sachkundiger Führung natürlich, zu den Austernbänken. Und da die Austern dann auch direkt live, direkt aus dem Meer, wer es mag, ich mag es nicht, wer es mag, kann die Dinger dann auch gleich schlürfen. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte, weil man im Wattenmeer selbst, diese Ruhe ist einzigartig.
Und Stichwort Meer haben wir eben auch schon gehört in dem Beitrag, die Wikinger, die eigentlich ganz friedlich gewesen sein wollen, und darüber reden wir gleich weiter hier in Domradio Reisen. Die glücklichen Dänen, die haben eine wilde Geschichte, denn die Wikinger, die Vorfahren der Dänen, die waren nicht nur Heiden, sie waren auch ganz schön räuberisch unterwegs. Heute sind die Dänen entspannter und auch gläubiger. Von 5,5 Millionen Einwohnern sind gut 4,5 Millionen Christen. Fangen wir aber mal vorne an mit unserem Studiogast Udo Hafke. Wie sieht das denn aus mit den heidnischen Wikingern? Was weiß man denn über die?
Ja, über die weiß man eigentlich gar nicht so arg viel. Ich meine, sie sind halt bekannt dadurch, dass sie eben ihre Raubzüge gemacht haben, die angefangen haben, ja, so Ende des 8. Jahrhunderts etwa. Und als sie plötzlich in Lindisfarne im Kloster mal ordentlich Rabatz gemacht haben.
Ausgerechnet ein Klosterüberfall.
Ja, und ziemlich alles niedergemacht haben, was sich da bewegt hat. Dann ging es ungefähr 300 Jahre, ging das so weiter, dass die Wikinger doch ziemlich weit gekommen sind, bis nach Amerika sogar, als man noch gar nicht wusste, ob die Erde rund oder eckig ist. Und lange vor Kolumbus halt auch. Und die haben es ja auch geschafft, die sind Flüsse hochgefahren mit ihren Schiffen. Die waren also wirklich sehr pfiffig, sehr clever und sehr erfindungsreich, wenn es darum ging, Beute zu machen. Und aber es ist tatsächlich so, wie der Kollege da eben in dem Beitrag von Riebe auch schon gesagt hat, dass tatsächlich 95% der Wikinger nie zur See gefahren sind, sondern dass es eine landwirtschaftlich ausgerichtete Gemeinschaft immer gewesen ist. Und die in so Clans und einzelnen Systemen halt gelebt haben. Und was letztlich auch der Grund wohl gewesen ist, dass diese Wikingerzeit dann plötzlich zu Ende war, weil man nicht wirklich gemeinsam was gemacht hat, sondern jeder so ein bisschen was für sich, und irgendwann hat das einfach nicht mehr funktioniert. Und der Grund, warum die Wikinger eigentlich auf Beutezüge gegangen sind, war, so vermutet man, der, dass die sich bedroht fühlten durch den Handel, der von Mitteleuropa Richtung Skandinavien kam und ging, und die haben halt um ihre Existenz gefürchtet. Die Friesen waren halt sehr, sehr umtriebig, was den Handel anging, und das war im Grunde ein Befreiungsschlag, den die dann gemacht haben und der ihnen einen durchaus heftigen Ruf dann beschert hat, letzten Endes.
Jetzt hatten die Wikinger so eine heidnische Götterwelt. Gibt es da so Stätten, die man besuchen kann, so ähnlich wie Stonehenge oder sowas, oder eher weniger?
Ja, es gibt halt Siedlungsplätze, die man in Dänemark besuchen kann, wo rekonstruierte Wikingerhäuser dann aufgebaut worden sind, wo man aber nur vermutet, dass die so ausgesehen haben, wie sie jetzt aussehen, halt mit Strohdach, ganz wenig Fenster und sehr, sehr massiv und auch so ein bisschen sehen etwas getarnt aus halt in der Landschaft. Und so Rundburgen, wo halt so Siedlungsplätze gewesen sind, da gibt es 4 Stück in Dänemark, die man sich angucken kann und die auch ganz spannend und ganz interessant sind. Aber es ist halt alles nicht wirklich genau überliefert, was da tatsächlich passiert ist und wie die wirklich gelebt haben. Das sind alles in erster Linie Vermutungen. Also es ist richtig belegt ist es nicht, weil es eben auch keine Unterlagen darüber gibt.
Kam aber dann eben auch die Christianisierung, und mit der Christianisierung die Kirchen, und da kann man sich ja jede Menge angucken in Dänemark mittlerweile.
Kirchen kann man sich jede Menge angucken, die sind auch fast alle offen, also es gibt da genügend Möglichkeiten, dann auch reinzugehen und sich das anzugucken. Ganz typisch in dänischen Kirchen ist, wie es glaube ich auch in Schleswig-Holstein so ist, dass in jeder Kirche ein Schiff von der Decke runterhängt, weil einfach die Seefahrer, die Seefahrt für die Dänen halt ganz wichtig ist. Und das sind wirklich ganz zauberhaft gemachte Schiffsmodelle, die dann von der Decke hängen.
Kriegt das der Name Kirchenschiff eine ganz neue Bedeutung?
Absolut, absolut. Das so ist es, ja. Und dann gibt es halt auch so ein paar Besonderheiten, eben die Rundkirchen von Bornholm beispielsweise. Oder es gibt auf der Insel Möhnen gibt es 3 Kirchen, die durch ihre Malereien, durch ihre Fresken halt berühmt geworden sind. Das sind so Bilder an der Decke und an den Wänden der Kirche, die von einem unbekannten Maler gemalt worden sind. Man weiß also nicht, wer das gemacht hat. Das ist im 14. Jahrhundert etwa passiert. Und er hat das, was in der Bibel geschrieben ist, an die Wand gemalt oder an die Decke gemalt, um den Leuten zu erklären, hier, das und das geht da in der Bibel ab und das passiert da. Und das hat so ein bisschen comichaften Charakter, so wie das da gemalt ist, aber unbedingt sehenswert, weil man kann sich wirklich in diesen Bildern verlieren. Na, die sind um Ende des 19. Jahrhunderts sind die entdeckt worden, zufällig bei Restaurierungsarbeiten, in Elmelunde zuerst. Elmelunde ist einer von den Orten da auf Möhnen. Und danach ist der Maler halt als Elmelunde-Maler benannt worden, weil man ihn eben überhaupt nicht einsortieren kann.
Und als ich in Ihrem Reiseführer gelesen habe, da ist unter den ganz besonderen Tipps auch eine Kirche, nämlich eine Kirche an einem Abgrund, die man sich unbedingt angucken sollte.
Ja, die Kirche ist eigentlich weniger spektakulär als die Lage tatsächlich, weil sie direkt oberhalb der Klippen von Stones, das ist im Südosten von Seeland, von der Insel Seeland, wo Kopenhagen auch drauf liegt. Das sind halt auch Kreidefelsen, so ähnlich wie auf Möhnen, und durch Erosion ist die Kirche ja, zu einem kleinen Teil ist sie halt abgebrochen. Es ist aber auch so, es geht eine Sage, dass die Kirche jedes Jahr zu Weihnachten einen Hahnenschritt sich von der Küste entfernen würde. Das ist, hat man noch nicht wirklich belegen können, aber es ist eine ganz, ganz nette Anekdote dazu. Und man hat es mittlerweile auch geschafft, das Ding so zu befestigen, dass es nicht weiter abrutschen kann. Die Kirche selber ist nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Sie wird auch nicht mehr für Gottesdienste oder sowas genutzt. Aber die Lage ist einfach spektakulär.
Das sagt Udo Hafke. Dänemark, Zeit für das Beste, heißt der neu erschienene Reiseführer, aus dem er da gerade jetzt auch erzählt hat von seinen Tipps. Und wir haben auch schon gehört von den Rundkirchen in Bornholm. Und in die nehmen wir sie gleich nochmal mit. Draußen in der Ostsee, da liegt südöstlich von der Südspitze Schwedens Bornholm. Obwohl es bis Rügen, Polen oder eben Schweden viel näher ist, gehört Bornholm zu Dänemark. Da sind wir ja heute unterwegs in Domradio Reisen. Aber so weit draußen ist Bornholm anders als sein Mutterland. Im Norden prägt die Insel vor allem die Felsenküste. Und Bornholm steht in dem Ruf, einen der schönsten Ostseestrände zu haben.
Bornholm, das ist im Süden und Osten langer weißer Sandstrand. Die großen Ferienhaussiedlungen verstecken sich im Küstenwald. Im Westen und Norden gibt es von Felsen gesäumte Badebuchten, dazu Steilküsten, Felsen und Klippen. Die größten sind
Helidomsklipperne. Das sind Klippen 20 Meter über dem Wasser. Das ist im Laufe der Jahre so entstanden, dass sich das Wasser reingefressen hat in die Felsen, in den Granit. Und dadurch entstehen diese imponierenden Felsen und diese Schluchten, die hier auf dem ganzen Weg zwischen Tain und Gutjum zu sehen sind.
Keine weißen Kreidefelsen wie auf Rügen oder anderswo in Dänemark, sondern Granitfelsen. Von Wind und Wellen zu schroffen Wänden und bizarren Steintürmen geformt. Hinter jeder Biegung des 8 Kilometer langen Wanderweges zwischen Gutjum und Tain kommt ein neues, schönstes Fotomotiv. Und 20 Meter tief unter uns klatschen die Wellen an die Klippen. In diese Felsen haben sich Spaltentäler eingekerbt. Das bekannteste ist das Döndal. Gut einen Kilometer schlängelt sich ein Wanderweg den Bach entlang, rechts und links Felswände bis zum Wasserfall. 20 Meter hoch, nicht besonders mächtig, aber eben der größte Dänemarks. In solchen Tälern wie dem Döndal kann man im Herbst ein besonderes Schauspiel beobachten.
Wir haben 26 Bäche auf Bornholm, wo ein Meerforellenaufstieg ist. Wenn man hier im Herbst kommt, im Oktober, November, dann kann man den Aufstieg von den Meerforellen sehen. Man kann einen Meter vom Bach entfernt stehen und sehen, wie die großen Meerforellen 5, 6, 7, 8 Kilo. Das ist schon fantastisch. Man sieht das meistens nur von Filmen in Alaska und so oder Kanada, wenn die Lachse aufsteigen zum Laichen. Aber wir haben hier die Bäche und können einen Meter von den Bächen stehen und sehen, wie die Meerforellen aufsteigen zum Laichen.
Anders als die Lachse sterben die Meeresforellen nicht nach dem Laichen. Sie kehren ins Meer zurück und kommen im nächsten Herbst wieder, falls sie in der Zwischenzeit nicht am Haken eines Anglers enden. Im August und September kann man sich auf dem Küstenwanderweg an Brombeeren satt essen. Rosenduft steigt in die Nase und die wilden Rosenbüsche tragen Hagebutten so dick und rund wie kleine Äpfel. Im Nordwesten der Insel thront auf einem Felsen eine der größten Burgruinen Nordeuropas. Von dort hat man einen weiten Blick übers Meer. In Hammershus saßen die jeweiligen Herren Bornholms. Helga Ibsen.
Es ist aus dem Mittelalter und es war ständig im Krieg unterworfen. Mal gehört es den Lübeckern, dann den Südschweden und dann den Dänen.
Durch seine zentrale Lage war Bornholm Drehscheibe auf den Routen der Hanse. Ständig wechselte die Herrschaft, bis ein Musketier den schwedischen Kommandanten erschoss. Mit einem Silberknopf.
1785 haben wir den Bornholm wieder zurück zu den dänischen König gegeben. Wir sind eigentlich die einzigsten Ort, die gewöhnt haben, dänisch zu sein, kann man sagen. Ja.
Kim Kaspersen ist Bornholms Tourismuschef und schwärmt von den vorzüglichen Radwegen.
Wir haben viel Energie und viel Geld darin über die Zeit investiert, so wie heute ein Fahrradsystem auf Bornholm. Wie ich finde, ist second to none.
In den Wäldern im Inselinneren stoßen wir immer wieder auf Felsbrocken, die von den Eiszeitgletschern hierher transportiert wurden. Waldbrand im Infozentrum Natur Bornholm bei Orkörgeby tauchen wir ein, wie durch einen Zeittunnel in die Erdgeschichte. Finn Hansen.
Wir wissen nach der Idee der deutschen Geologen Wegener, dass die Erdplatten der Erde gegeneinander bewegen. Und vor etwa 200 Millionen Jahren stoß Afrika gegen Europa. Und nach diesem Stoß hat man viele Kräfte zusammengebracht und wir haben diese Verschiebung oder diese Verwerfung gehabt. Und die einzige Stelle der Welt, wo man das sehen kann, das ist hier auf Klintbacken, ganz nahe zu Natur Bornholm.
Hier nämlich kann man mit dem einen Fuß auf Sandstein stehen und mit dem anderen auf Gneis, der 1,2 Milliarden Jahre älter ist. Weil eben alle späteren Schichten, die auf dem alten Gneis gelegen haben, verwittert sind. Etwas Besonderes sind auch die vier Rundkirchen auf der Insel. Schneeweiß mit dicken Stützpfeilern außen. Die größte steht bei Österlars.
Sie sind kreisrund und sind im Mittelalter erbaut. Die Kirche besteht aus drei Etagen. Die unterste Etage ist Kirche. Die zweite Etage wurde im Mittelalter benutzt, um Waren aufzubewahren. Man musste damals den zehnten Teil abgeben. Und die oberste Etage meint man dazu benutzt zu haben, um sich zu verteidigen. Wenn die Umgebung angegriffen wurde, konnten die Menschen hier in die Kirche flüchten und die Türen zumachen. Fenster waren ja damals nur sehr wenige. Die Kirche selber ist aus Granit gebaut, besteht aus 2 Meter dicken Mauern und war nicht so einfach einzunehmen.
Die Kirche hat 2 verschiedene Eingänge, einen für Frauen, einen anderen für Männer. Dieser ist größer und mit nummerierten Haken an den Wänden, wie eine Garderobe. Allerdings nicht für Jacken gedacht.
Früher mussten ja alle ihre Waffen abgeben. Deswegen heißt dieser Eingang auch das Waffenhaus.
Die Kirche hat einen mächtigen Mittelpfeiler. Die gut erhaltenen Fresken rund um den Pfeiler erzählen das Leben Jesu.
Und es ist so angebracht in der Kirche, dass die Lebensgeschichte mit dem Sonnenlicht folgt. Also am frühen Tag kann man dann Jesu Geburt sehen und je nachdem, wie das Licht dann wandert, kann man dann sehen, wie sich das Leben Jesu entwickelt. Und die Frauen, die mussten da stehen, wo gezeigt wird, was passiert, wenn man ein Sünder ist, nämlich, dass man in die Hölle kommt. Weil damals waren die Frauen für vieles schuld an dem, was Schlechtes passiert ist.
Wir steigen die enge Treppe nach oben, extra hohe Stufen. Von oben überblicken wir halb Bornholm.
Regina Heim war das mit einem Rundgang durch die Kirchen in Bornholm. Und wir haben in der nächsten Stunde noch Besuch von Udo Hafke, der den Reiseführer über Dänemark mit dem Untertitel Zeit für das Beste geschrieben hat. Und welches die beste Jahreszeit für welche Aktivitäten ist, darüber reden wir gleich in Domradio Reisen. Zuerst hören wir aber noch Musik aus Bornholm von der Bornholmerin Aura Dione, Song for Sophie im himmlischen Hit. Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, und in der letzten halben Stunde von unserer Dänemark-Reise, da führt uns der Weg in den Libanon. Aber vorher bleiben wir noch einmal in Dänemark. Unser Reiseleiter heute ist der Dänemark-Experte Udo Hafke. Dänemark, unser Nachbarland. Das ist ein beliebtes Reiseland und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich spielt das Wetter immer eine große Rolle, wenn ich verreise. Und wenn man auf die Klimatabelle von Dänemark guckt, dann liegen Sommer- und Wintertemperaturen eigentlich gar nicht so weit auseinander. Im Winter liegen die Temperaturen im Schnitt so plus minus 0 Grad und im Sommer bei maximal 20 im Durchschnitt. Wolken, Regen, alles dabei. Das ist nicht das Knallerwetter, Udo Hafke. Lohnt sich Dänemark eine Reise trotzdem zu jeder Jahreszeit?
Ja, unbedingt. Also wie schon gesagt, Dänemark ist, das Wetter wechselt halt ständig. Man hat nie eine Wetterlage, die über einen längeren Zeitraum stetig ist. Also mit Wolken muss man immer rechnen. Und ob es dann daraus regnet oder nicht, das weiß man im Vorhinein eigentlich nicht. Aber Dänemark ist ja das klassische Ferienhausland eigentlich. Und gerade Familien mit kleinen Kindern gehen gerne ins Ferienhaus, weil man da eben die Möglichkeit hat, sollte es tatsächlich mal regnen, dass man auch drinnen irgendwie was machen kann. Auf der anderen Seite ist es auch so, die Ferienhäuser, überwiegend sind sie in der Nähe von Stränden halt auch. Und auch bei Wind und Wetter macht es total Spaß, am Strand längs zu laufen. Und man braucht halt nur die entsprechende Kleidung dafür, dann passt das schon. Also das ist... da gibt es Unmengen an Möglichkeiten auch, was man machen kann. Museen besuchen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Formen von Museen. Wir sprachen mal über das Friseurmuseum oder es gibt die größte Feuerwehrsammlung in Oxböl in Jütland an der Küste. Die größte Feuerwehrautosammlung der Welt sogar. Und
Und Friseurmuseum, was ist da drin? Ja, Frisuren?
Nee. Das sind Einrichtungen aus Friseurgeschäften, so seit den 40er Jahren bis zu den 80er Jahren etwa. Das hat jemand mal tatsächlich gesammelt. Und das kann man sich ansehen. Es ist wirklich eine Zeitreise durch eine Kultur, die man zum Teil selber dann auch erlebt hat und kennt mit irgendwelchen Spiegeln in Nierentischform und monstermäßig großen Trockenhauben und all diesen Geschichten, die man sich da so vorstellt. Also das ist ganz, ganz witzig und ganz spannend, das auch zu sehen, weil es auch ein Dokument ist. Von kulturellen Veränderungen eigentlich.
Was ich auch gesehen habe, es gibt ein Müllmuseum. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, es ist ein Ökomuseum. Da wird tatsächlich gezeigt, wie Müll erstens entsteht, aber eben auch, was man aus dem Müll machen kann und wie man Müll verhindern kann. Also es sind ganz unterschiedliche Ansätze, um der Umwelt was Gutes zu tun. Und da sind die Dänen ja auch sehr weit vorne, wenn es darum geht, ökologische Gedanken auch umzusetzen. Bestes Beispiel ist die Windkraft. Die Dänen haben vor gut 30 Jahren, ist schon ein bisschen länger her, haben sie angefangen, die ersten Windmühlen zu bauen, die halt bei uns jetzt hier auch in der Gegend stehen, wo man sagt, ja, die sind ja hässlich, da ist ja nur so ein Spargel mit so einem Rotor oben dran. Aber die Dänen haben das sehr konsequent eigentlich durchgeführt und umgesetzt. Mittlerweile gibt es sogar schon ein Energiemuseum, wo die ersten Windmühlen, die damals aufgebaut wurden, dann museal schon wieder aufbereitet sind. Also da sind die sehr konsequent, auch sowas dann umzusetzen. Und es gibt beispielsweise eine Insel, die Insel Samsö in der Ostsee, die mittlerweile komplett energieautark ist, über Windenergie, über Biogas und die verbrennen auch noch, ich glaube, irgendwelche anderen Geschichten verbrennen die dann noch. Jedenfalls produzieren die mehr Strom, als sie eigentlich brauchen. Die können sogar ihren ökologisch produzierten Strom sogar noch verkaufen. Mhm. Also da sind die Dänen wirklich, wirklich gut, wenn es um solche Dinge geht. Und wie gesagt, dieses Ökomuseum führt einem halt so vor Augen, wo überall Müll entsteht und wie man Möglichkeiten schaffen kann, damit was Sinnvolles anzufangen, dass es auch für den Nutzen ist für zukünftige Generationen. Also dementsprechend werden auch Schulen und Kinder da sehr gerne gesehen, weil die wirklich was lernen können.
Aber man sieht ja auch, dass die Dänen das schätzen, was sie irgendwie machen, indem sie dann auch gleich solche kulturellen Errungenschaften in einem Museum ausstellen und anderen vielleicht auch erklären. Gibt es in Sachen Kultur ein Museum, das man vielleicht unbedingt gesehen haben sollte?
Ja, schon. Also es gibt die Kunstmuseen in Kopenhagen natürlich, wo Bertel Thorvaldsen beispielsweise, ein berühmter Skulpteur, der große Gebäude hat, wo seine Arbeiten ausgestellt sind. Es gibt das Andersen-Museum natürlich, Hans Christian Andersen, der bekannteste aller Dänen, dessen Lebensgeschichte man sehr schön in Odense halt sehen kann. Und ansonsten, was so die Kultur- und Sozialgeschichte Dänemarks angeht, da kann ich nur den Gamle By empfehlen in Aarhus. Das ist ein Freilichtmuseum, aber ein besonderes, weil Freilichtmuseen sind normalerweise, da hat man, denkt man, so alte Bauernhöfe und Windmühlen und solche Geschichten. Eine Windmühle gibt es da auch, aber es ist tatsächlich die Stadt, steht da im Vordergrund. Das heißt, die haben Häuser aus Dörfern und Städten da zusammengetragen über die Jahrhunderte und es ist eine Stadt da tatsächlich entstanden, in der man sehr schön nachvollziehen kann, wie die Dänen gelebt haben und bis in die jüngste Vergangenheit. Also für mich war es sehr schön, dass die dann auch einen Bereich von 1974 gemacht haben, wo ich wirklich an meine eigene Kindheit, an Urlaube in Dänemark wieder zurückerinnert worden bin. wo man in so einen Kaufmannsladen reingeht. Wir hatten da, wo wir gewohnt haben, immer in Dänemark, hatten wir gegenüber einen Kaufmannsladen. Und da gab es so eine ganz spezielle Atmosphäre drin, wo es ein bisschen nach Kaffee immer roch. Und dann waren da diese Kaffeemühlen, die standen dann da. Und genau diese Atmosphäre habe ich es wirklich eins zu eins wieder erlebt, als ich in diesen Laden dann reingegangen bin, den die da ausgestellt haben. Und das war wirklich schön. Das treibt einem fast die Tränen in die Augen, weil es so, da kommen Erinnerungen wieder hoch. Das ist einfach nur fantastisch. Und so gesehen ist gerade dieses Museum eine ganz, ganz besonders spannende Geschichte.
Und jetzt kommt ja auch bald eine Zeit, die besonders geprägt ist von Gerüchen, von Geschmäckern, nämlich die Adventszeit und wie ich die in Dänemark verleben kann. Darüber reden wir gleich weiter hier mit Udo Hafke. Die Adventszeit ist eine tolle Reisezeit, weil sich Städte, Dörfer nochmal ganz besonders rausputzen und sich von ihrer besten Seite zeigen. Udo Hafke, was für eine Seite lerne ich denn von Dänemark jetzt im Advent kennen?
Ja, eine ganz heimelige. Also es ist alles ein bisschen netter, noch ein bisschen rühriger als das, was wir hier so in unseren Weihnachtsmärkten kennen. Och, die Atmosphäre, ja, doch.
Ich kann es kaum glauben.
Doch. Die Atmosphäre ist schon sehr speziell. Wir sprachen eben über den Gamle Bü. Die machen da auch einen Weihnachtsmarkt. Und was sie auch machen, ist, dass sie eine Ausstellung da haben, jedes Jahr auch wieder über die Weihnachtsgeschichte oder die Geschichte der Traditionen von Weihnachten in Dänemark, wo man halt sehen kann, wie im 16. Jahrhundert dann so vorsichtig angefangen wurde, Weihnachten zu feiern, wie 1808 kam der erste Weihnachtsbaum nach Dänemark beispielsweise und wie sich diese Kultur rund um Weihnachten und den Weihnachtsbaum da entwickelt hat. Und da ist es halt sehr schön, dass die Dänen, da kommt man wieder zurück auf den Stolz auf ihr eigenes Land, weil die schmücken ihre Bäume gerne mit rot-weißen Fähnchen und mit rot-weißen Herzen. Und die Dänen, die tanzen um ihren Tannenbaum rum am Weihnachtsabend. Also es ist ganz besonders hügelig, ganz besonders gemütlich und sehr, sehr heimelig und mit sehr viel Kerzen. Und es ist eine ganz tolle Stimmung eigentlich, die man da erleben kann.
Wir gucken ja jetzt hier schon ein bisschen runter auf den Roncalli-Platz. Da sind die Buden schon alle aufgebaut. Das sind so kleine Holzbuden mit roten Dächern. Sehen die Weihnachtsmärkte in Dänemark auch so aus?
Ja, die sehen das Prinzip ist eigentlich ganz ähnlich. Das macht keinen großen Unterschied. Aber das, was angeboten wird, ist wahrscheinlich doch eine Spur spannender, weil sehr viel Kunsthandwerk da gezeigt wird und von lokalen Leuten gemachte Dinge gezeigt werden und verkauft werden. Strickwaren, Holzspielzeug und all diese Dinge, die hier so ein bisschen unter den Massenwaren so verloren gehen, die findet man da noch in sehr, sehr schöner Ausführung und sehr schöner Atmosphäre.
Glühwein?
Selbstverständlich. Ja, der Glöck heißt er da, ist eigentlich keine dänische Erfindung, der kommt ursprünglich aus Schweden, aber er ist genauso kräftig und schmeckt genauso gut. Was ganz spannend ist in Dänemark ist auch, dass die jedes Jahr so einen sogenannten J-Day haben. Das ist der Tag, an dem das Weihnachtsbier erstmals ausgeschenkt wird. Die Tuborg-Brauerei hat vor vielen, vielen Jahren angefangen, ein Weihnachtsbier zu produzieren, lange bevor es die ganzen Craft-Bier-Geschichten und so weiter gab. Und da ist der sogenannte J-Day entstanden, wo man dann zum ersten Mal das Weihnachtsbier probieren darf, was ein bisschen stärker ist, was ein bisschen dunkler ist. Und das ist eine Tradition, die sich auch nahtlos fortsetzt. Die kleinen Brauereien haben mittlerweile auch alle ihr eigenes Weihnachtsbier. Also das ist eine ganz nette Geschichte.
Schmeckt das denn irgendwie nach Weihnachten? Sind da irgendwelche Gewürze drin?
Nee. Also es hat nicht viel mit Glühwein, Nelken oder Zimt oder sowas zu tun. Es ist einfach ein dunkleres Bier. Es ist ein bisschen kräftiger. Aber das ist jetzt ein weihnachtliches Aroma hätte, das kann man eigentlich nicht sagen. Was ganz nett ist, in Tönder, in Südjütland auch, da gibt es einen Weihnachtsmannlauf. Da treffen sich dann Hunderte und Aberhunderte von Weihnachtsmännern und Weihnachtsfrauen in voller Kostümierung und die laufen dann einmal quer durch den Ort und dieser Santa Run, das ist auch eine sehr, sehr populäre Geschichte und danach geht es dann los mit Weihnachten. Und in Aalborg ist es so, da kommt ich glaube, es ist kurz vor dem ersten Advent, kommt der Weihnachtsmann, der Juleman, kommt mit dem Schiff aus Grönland, weil der dänische Weihnachtsmann kommt aus Grönland. Der kommt dann im Hafen an und da sind dann hunderte von Kindern, die den dann empfangen und dann wird feierlich die Weihnachtsbeleuchtung dann angeschaltet. Und das sind alles so kleine Traditionen, die da stattfinden halt.
Ja, und damit geht auch unsere Reise hier nach Dänemark schon langsam zu Ende. Wir hatten eigentlich noch so viele Sachen vor, über die wir reden wollten. Über Skifahren auf Bornholm, ich kann es gar nicht alles erwähnen. Wenn Sie jetzt noch einen Tipp hätten.
Ja.
Ein kleines Thema.
Ja, mein Lieblingsthema ist eigentlich Lego, weil das...
Ach.
Ja, doch. Erstens bin ich damit aufgewachsen und zweitens ist es einfach diese Form des Bausteins und als Kinderspiel, die Kreativität, die damit gefördert wird, kann ich im Grunde jedem nur empfehlen. Und zwar sich zum einen das Legoland anzugucken in Dänemark, wo ursprünglich die ersten Ausstellungen stattgefunden haben, wo man die ersten Häuser dann sehen konnte. Das kann ich nur empfehlen. Und für die Kinder ist es einfach nur eine fantastische Geschichte, aus diesen kleinen Steinchen was Kreatives zu bauen, was für mich immer ein Sinnbild war von dänischer Kreativität.
Und ich muss leider gerade ein bisschen husten, deshalb moderiere ich schnell ab. Udo Hafke, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Am besten sagen Sie selber nochmal, wie Ihr Reiseführer heißt. Wo man
den Krieg versagt. Der Reiseführer heißt Dänemark, Zeit für das Beste. Ist erschienen im Bruckmann Verlag und ist überall in den Buchhandlungen erhältlich.
Vielen Dank, danke, dass Sie da waren.
Bitteschön.
Unterwegs auf Bibelwegen heißt es ab heute in Domradio Reisen immer. Und da besuchen wir Wüsten und Berge, Landschaften und Städte, in denen die Worte der Evangelisten auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Ja, und heute begeben wir uns dafür in den Libanon, genauer gesagt in ein Kloster im Kadischtal. Libanon ist ein Wort aus dem Altsyrischen und bedeutet weiß. Gemeint sind die schneebedeckten Gipfel des Libanongebirges. Hinauf gelangt man durch das Kadischtal, das vom Meer von Tripolis aus steil nach hin oben führt. Dieses Tal ist seit Jahrhunderten Heimat der Maroniten, ein heiliges Tal, das die Menschen prägte. Die wilde Felslandschaft birgt zahlreiche Höhlen und Grotten und diese wurden über Jahrhunderte von Mönchen bewohnt. Manche Grotten wurden zu einem Kloster ausgebaut, so auch das St. Antonius-Kloster. Stefan Quielertz hat es für uns besucht.
Die Sonne versinkt über dem Kadischtal. Der ohnehin schon rot-gelbe Fels leuchtet warm. Quellwasser stürzt zwischen den Obstwiesen hinab in die Schlucht. Wie die zahlreichen Einsiedeleien und Klöster im ganzen Tal schmiegt sich auch das Antoniuskloster in fast 1000 Meter Höhe eng an den Fels dieses Seitentales. Nur eine schmale Serpentine führt dorthin. Die Kirche des Klosters ist nur zur Talseite hin gemauert. Der Innenraum ist eine natürliche Felsengrotte. Françoise, unsere Führerin, erzählt von den Ursprüngen des Klosters. Im 4. Jahrhundert soll der heilige Antonius selbst hier vorbeigekommen sein. Wahrscheinlich aber waren es seine Schüler. Das Kloster wurde dann im Mittelalter zum Zentrum der Einsiedeleien ringsum. Direkt neben dem Kloster geht es hinein in die Grotte des heiligen Antonius. In dieser Höhle lebten schon in frühester Zeit Mönche. Im Volksmund wird sie die Höhle der Verrückten genannt. Die Bewohner des Kadischtales, so erzählt Françoise, brachten hierhin die Geisteskranken. Sie ketteten sie an und beteten um Heilung. Überliefert ist, dass viele Kranke hier vor dem Altar der Grotte ruhiger wurden. An der Seite, auf einem Fels der Grotte, ist zahlreiches Kochgeschirr hingestellt. Frauen beteten hier um Schwangerschaft und versprachen eine christliche Erziehung. Im 16. Jahrhundert wurde das Antoniuskloster zum kulturellen Zentrum für den ganzen Libanon. Die erste Druckerpresse wurde hier, versteckt vor den Osmanen, aufgestellt. Eine Ausstellung im Museum des Klosters erzählt davon. Als der Dichter Khalil Gibran im Kadischtal zur Schule ging, lernte er aus religiösen Fibeln, die im Kloster des heiligen Antonius gedruckt wurden.
Wenn du liebst, so sage nicht, Gott ist in meinem Herzen. Sag lieber, ich bin in Gottes Herzen. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Doch so du liebst und noch Wünsche haben musst, so seien dies deine Wünsche. Zu schmelzen und zu werden wie ein fließender Bach, der sein Lied der Nacht singt.
Stefan Quielitz hat uns unterwegs auf Bibelwegen mitgenommen in das St. Antonius-Kloster im Kadischatal im Libanon. Aus dem Libanon hören wir jetzt auch Musik. Sie stammt von Maya Nasri, die heute eine der populärsten Künstlerinnen im Nahen Osten ist. Ihr Lied heißt Kalini Biliao, erzähl mir alles.
Aus dem Libanon erreichen uns selten gute Nachrichten, doch das Land hat auch eine andere Seite jenseits von politischen Unruhen und Gewalt und die liegt im künstlerischen und musikalischen Bereich. Schon länger schöpfen einheimische und westliche Musiker aus den klingenden Schatzkisten des Orients und basteln aus der traditionellen Musik neue moderne Arrangements. Zu ihnen zählt auch die Libanesin Maya Nasri, die heute eine der populärsten Künstlerinnen des Nahen Ostens ist. Zum gemächlichen Traben der Percussion und den charakteristischen Einwürfen der Streicher entfaltet sie in Kalini Biliao mit schwülsinnlichen Gesangsgirlanden die Aufforderung an den Geliebten, offen und ehrlich zu bleiben. Und das bedeutet auch in etwa der Titel des Liedes Kalini Biliao, erzähl mir alles.
Maya Nasri aus dem Libanon war das und Ina Rotscheid hat uns die Künstlerin vorgestellt. Das Wochenende steht vor der Tür und da haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt.
Es ist nie zu spät. Am Samstag öffnet in Düsseldorf wieder der Nachtkonsum. Bei Live-Musik und kühlen Getränken können Besucher dann den späten Abend nutzen, um zu shoppen. Ob Schuhe, Taschen, Schals oder Schallplatten, die privaten Verkäufer bieten vor allem Retro, Selbstgemachtes und Ausgefallenes an. Der Nachtkonsum-Flohmarkt öffnet am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr in der Kulturstätte Bui Bui Bilk in Düsseldorf, Südbertostraße 149, Eintritt 3 Euro. Der Griff an die Gitarre. Mal mit den kölschen Helden die Klampfe in die Hand nehmen. In diesen Genuss können Fans der Black Fös am Sonntag kommen. Dann laden die Gitarristen der Band zum offenen Gitarrenworkshop und geben Tipps und Kniffe zum Gitarrenspielen. Besucher sollen gerne ihre Gitarre mitbringen. Der Workshop Black Fös Lieder für Gitarre gibt es am Sonntag um 18 Uhr im Domforum in Köln. Wenn alle Stricke reißen. Am Samstag laden die Puppenspieler ohne Grenzen zu ihrem Papierpuppentheaterstück Wer ist der Feind ein? Das Stück wurde aus Gesprächen und Interviews mit Menschen entwickelt, die aus Kriegsregionen flüchten mussten. Die dazugehörigen Figuren wurden von den Flüchtlingen selbst bemalt und ergeben selbst Porträts der Flucht und der zerstörten Träume. Das Puppenspiel Wer ist der Feind ist zu sehen am Samstag um 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth in Bonn. Nass im Dunkeln? Der Kölner Zoo lädt zur langen Nacht im Aquarium. Am Samstag können Besucher die Sonderfütterung von Krokodilen und Piranhas miterleben. An Themenmobilen kann man sich anschließend informieren und Reptilien, Insekten oder Spinnen mal ganz genau ansehen. Einblicke in Unterwasserwelten gibt es am Samstag bei der langen Nacht im Aquarium zwischen 18 und 23 Uhr im Kölner Zoo.
Matthias Melika war das mit den Ausflugstipps zum Wochenende. Und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Mitreisen und verrate Ihnen noch, was es in der nächsten Woche hier bei uns in Domradio Reisen zu hören gibt. Da heften wir uns auf die Fersen von Pilgern und gehen der Frage nach, Pilgern, ist das die Sehnsucht nach Glück? Für heute sage ich Tschüss, danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.